Ja, guten Morgen euch, die ihr gekommen seid. Das Vorprogramm dieser Geschichte mit dem Bergsteiger hat mich sehr begeistert. Ich denke, das sollte ich im Kopf behalten. Ich möchte heute aber nicht nur darüber sprechen, warum ein Bergsteiger da oben hängt und alle anderen unten stehen, sondern darüber, dass Gott eigentlich jeden von uns zu einem Bergsteiger gerufen hat. Die Lieder, die wir gesungen haben, haben sehr gut gepasst. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ohne ihn sind wir ohne Licht. Da sind wir abgestürzt, da sitzen wir in einem Loch drin. Und ich denke, die meisten von uns haben diese Erfahrung gemacht, dass Gott uns dieses Seil zugeworfen hat und uns rausgezogen hat. Das ist einmal eine Tatsache. Und von dieser Tatsache möchte ich heute ausgehen. Wir sind Gerettete, wir sind Kinder Gottes und jetzt sind wir bei Gott in der Schule, in der Bergsteigerschule, und wir lernen, wie können wir andere auch retten. Natürlich, indem wir sie auf Gott hinweisen. Ich möchte heute nicht zu Unwissenden sprechen, sondern wirklich zu den Leuten, die das erfahren haben. Ich möchte auch manche gewagte Sätze sagen, die herausfordern sollen. Und es soll keine geschliffene Predigt sein, keine wohlgeformte, sondern einfach ein Aufruf zur Mission, ein Aufruf, sein Leben hinzugeben. Die Johanna hat ja vorhin erzählt von diesem Prediger aus USA, der für den Obama gebetet hat, für die Amtseinsetzung, für das ganze Land dort. Und dieses Buch, das sie erwähnt hat, das dieser Rick Warren herausgegeben hat, dieses Buch Leben mit Vision, der allererste Satz, wisst ihr, wie der heißt in dem Buch? Johanna, weißt du das? Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Also der erste Satz in dem Buch heißt, es geht nicht um dich. Ich habe euch ein ähnliches Buch hier, das heißt sogar so, es geht nicht um dich. Es ist von einem anderen Prediger geschrieben worden, von Max Lucado, der sehr gute, herausfordernde Bücher schreibt. Und der schreibt hier, alles hat sich um uns gedreht, seit wir auf der Welt sind. Ich will einen Partner, der mich glücklich macht. Ich brauche am Wochenende gutes Wetter und am Freitagabend keinen Stau auf der Autobahn. Wir leben in einer Welt, in der eines ganz weit oben auf der Liste steht. Wir selbst. Alles dreht sich um mich. Was sagt die Bibel dazu? Um wen dreht es sich denn eigentlich auf dieser Welt? Oder um wen sollte es sich denn drehen? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn man an Mission denkt, dann denkt man automatisch an diesen Vers. Ist einer der bekanntesten Verse überhaupt Richtung Mission, und da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, meine Boten, meine Gesandten, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jetzt kann man natürlich dann lange diskutieren darüber, was meint denn Gott hier oder Jesus mit diesem Ausspruch, wir sollen seine Boten sein, und zwar bis ans Ende der Erde. Gibt es nicht schon genug Boten? Oder das müssen doch nicht alle sein, oder? Oder vielleicht mit der Frage, wo ist denn überhaupt das Ende der Erde? Sind nicht schon alle erreicht? Ich habe eine gute Botschaft für euch. Das ist ein Bild von unserer Erde. Und der kleine Punkt da, das ist Jerusalem, von dem diese frohe Botschaft ausgegangen ist. Ich habe noch einen Punkt hingesetzt, und das ist ungefähr Judäa, Samaria. Das sind auch sogar noch ein paar Nachbarländer von Israel. So groß ist der Punkt geraten. Und wo ist dann das Ende der Erde? Das Ende der Erde, das ist da, wo wir heute sitzen. Wir haben damals, als Jesus das gesagt hat, haben wir hier in Europa, in Deutschland, am Ende der Erde gelebt, von Jerusalem aus gesehen. Das Ende der Erde, es gibt kein Ende der Erde, die Erde ist rund. Und darum sind wir berufen, überall hinzugehen. Nicht nur irgendwo ans Ende, sondern überall. Das meint Jesus mit diesem Satz, den er uns hier mitgegeben hat. Ein weiterer wichtiger Missionsbefehl, eigentlich der bekannteste schlechthin, steht in Matthäus 28. Es gibt 5 davon. 5-mal steht in der Bibel, geht hin. Matthäus 28, da heißt es, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und ruft alle Menschen in meine Nachfolge und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Wenn einfach dieser Satz stehen würde ohne den Anfang und das Ende, dann könnten wir als Christen, als Jünger Jesu Angst bekommen. Aber Jesus sagte am Anfang, alle Gewalt ist mir gegeben, und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Und er sagte auch, auch wenn ihr auf der Erde unterwegs seid, als meine Jünger, in meinem Auftrag, als meine Boten, dann bin ich auch bei euch. Bis ans Ende der Erde. Zählt das denn noch für uns? Die ganze Erde, das hat Gott gemeint. Nicht irgendeinen speziellen Ort, nicht irgendeine unerreichte Volksgruppe, sondern jeder. Jeder, der auf dieser Erde wohnt, gehört zu den Enden der Erde. Denken wir denn daran, dass wir gehen sollten? Wenn ich jetzt vielleicht bei der Predigt ein bisschen weniger lachen kann oder so, dann liegt es daran, dass ich ein wenig müde geworden bin in der letzten Zeit. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Darum gibt es auch ab und zu mal so eine kleine Animation, damit ihr nicht einschlaft. Geh bis ans Ende der Erde. Das ist ein Auftrag, den Jesus nicht nur Steffi und mir gegeben hat, auch nicht nur dem Franz und der Evi in Straubing. Das ist ein Auftrag, den Gott jedem Einzelnen gegeben hat, der zu den Geretteten gehört. Jeder von uns ist berufen, ein Bergsteiger zu sein. Nicht nur die, die in fremde Länder gehen, auch die, die in Traunreut bleiben, auch die, die hier zur Gemeinde gehören. Matthäus 9, Vers 37 und 38. Dann spricht Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Was sollen wir tun? Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich denke, das ist ein sehr gutes Gebetsanliegen auch für Prochrist. Warum macht man Prochrist? Damit man eine Show abzieht? Damit einfach viele Leute kommen, damit es professionell aussieht oder was auch immer? Nein. Es gibt auch Prochrist darum, weil solche Kletterer sich gewagt haben, diese frohe Botschaft auch in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt weiterzusagen. Und sei es durch Übertragungen, sei es durch solche große Organisationen und Veranstaltungen, wie Prochrist das eben auch ist. Und das Problem ist nicht, die Menschen sind zu verschlossen, die Menschen wollen das nicht hören, die Menschen brauchen Gott nicht. Jesus selber sagt, die Ernte ist groß. Und wenn Jesus das sagt, muss er wohl recht haben, denn er ist Gott. Und Jesus hat ein Problem bei der ganzen Sache. Er hat ein Problem, das Problem heißt, es gibt zu wenig Arbeiter. Wo sind die Arbeiter, die Jesus senden kann in die Ernte? Arbeiter gesucht. Ich lese ein paar Gedanken von einem ehemaligen Pfarrer aus Stuttgart, der geschrieben hat zu diesen Arbeitern. Arbeiter gesucht. Auf dem Marktplatz standen sie, übrig, nicht benötigt, arbeitslos. Und dann kam der Weinbergsbesitzer. Dieser Mann suchte Leute. Aber skeptisch erwarteten die Männer seine Fragen und Antworten. Wie alt? 60. Zu alt. Wie jung? 17. Zu jung. Etwas gelernt? Bauer. Unbrauchbar. Von Beruf? Fachinformatiker. Danke. Vorbestraft? Einmal. Abgelehnt. Zum Glück sucht Gott nicht so seine Arbeiter. So verhandelt dieser Boss nicht. Keiner wurde ausgemustert. Keiner wurde disqualifiziert. Jeder bekam bei ihm Arbeit. Er sagt uns, bei mir im Weinberg sind viele offene Stellen. Mit einem Silbergroschen seid ihr dabei. Und da wurde nicht lang gefackelt. Sie haben eingeschlagen und sie sind losgezogen. Es gibt immer genug Arbeit im Weinberg. Die Erde ist zu groß. Zu groß, als dass eine Handvoll von Missionaren, eine Handvoll von Pastoren und Predigern alle Menschen erreichen könnten. Und die Welt ist reif, zu reif, als dass man sich heute bequem hinsetzen könnte und abwartet. Gottes Weinberg ist reif zur Ernte. Das sagt uns Jesus in der Bibel. Und deshalb sucht auch dieser Herr höchstpersönlich Arbeiter. Nicht irgendeiner von uns sucht Arbeiter. Gott sucht Arbeiter. Und er sucht viele. Er sucht die, die vielleicht schlechte Noten im Zeugnis haben. Arbeitslose, auch Minderjährige kann er gebrauchen. Auch noch Pensionäre. Der Handlanger wird genauso gebraucht wie der Chefarzt. Straffällige genauso wie Obdachlose. Bei diesem Arbeitgeber ist keiner ausgemustert. Er sucht alle, er sucht dich. Und dann ist Zahltag. Schlag 18 Uhr schaltest durch den Weinberg, Feierabend. Die Hacke und die Körbe werden beiseite geworfen und alle reihen sich ein in Richtung Ausgang. Dort, bei dem Ausgang, ist schon der Tisch aufgestellt, mit den Lohntüten darauf. Und selbst die Kurzzeitmitarbeiter bekommen eine richtig dicke Geldrolle. Hastig läuft ein solcher Mann zu dem nächsten Bazar und kauft ein, was er kriegen kann. Daheim leert er alles aus. Brot und Butter, Eier und Käse, Zitronen und Melonen. Die Kinder hüpfen vor Freude bis an die Decke und seine Frau wird kreidebleich und sagt, aber Mann, du hast doch nicht etwa geklaut. Keine Angst, meine Liebe, es ist alles ehrlich erworben. Der Besitzer, bei dem ich gearbeitet habe, ist so ein großzügiger Herr. Er hat mich viel, viel mehr belohnt als das, was ich eigentlich gearbeitet habe. Bei ihm schafft keiner umsonst. Er gibt mehr, als man verdient. Dieser Herr lässt sich nicht schenken. Das ist echt ein feiner Herr. Und dieser Herr ist unser Gott. Bei ihm wird nicht nur für ein Dankeschön gearbeitet. Bei ihm wird nicht nur für ein Butterbrot geschuftet. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und er gibt uns nicht nur einen kleinen Groschen in die Hand, sondern er gibt uns Wertstücke, kostbare, Liebe ins Herz, Liebe, die selbst Hass überlebt, Freude, die auch im Leid nicht vergeht, Frieden, der den Konflikt mit Gott bereinigt, Geduld, die langen Atem schenkt, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Reinheit. Haben wir das denn verdient? Gott sei Dank geht es nicht nach Tarif, sondern nach Gnade. Bei Gott geht es nach einer beschenkten Ordnung. Wer da nämlich genau hinguckt, bei diesem Lohn, den wir von Gott erwarten, der merkt, wir bekommen nicht das, was wir verdient hätten. Der Herr Jesus selber, als er am Kreuz auf Golgatha gehangen ist und für unsere Schuld bezahlt hat, da hat er den Lohn für uns erwirtschaftet und hat dann die Lohntüte mit uns getauscht. Er hat unsere Schuldtüte genommen, für die hat er bezahlt. Die hat er abgebüßt und wir haben seine Lohntüte bekommen. Er hat mir gedient, in dieser Hitze, in dieser Last, an diesem Karfreitag. Wo gibt es solch einen großartigen und spendablen Herrn wie diesen Gott? Und ausgezahlt wird dann in himmlischer Währung. In 1. Petrus 5, Vers 4 steht, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der oberste Hirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Die Entlohnung durch diesen Herrn besteht eben nicht in einem größeren Auto, auch nicht in einer besser bezahlten Stelle, auch nicht in einem freien Wochenende oder in einem Wellnessurlaub, sondern sie besteht in unvergänglichen Kronen der Herrlichkeit. Das ist die himmlische Währung. Und diese himmlische Währung, sie ist keinen Kursschwankungen unterworfen. Keine Wirtschaftskrise kann ihr irgendwas anhaben. Und die Krone von dem Oberhirten, von unserem Herrn Jesus, das war erstmal eine Krone, die war aus Holz, aus Dornen. Und diese Dornenkrone, sie hat Jesus auf dieser Erde erwartet. Und auch uns erwartet auf dieser Erde nicht immer ein leichter Weg. Auch wir werden durch Enttäuschung und Niederlagen gehen, werden Rückschläge haben, aber wie wunderbar, wenn Gott aus diesem dornigen Weg einen goldenen macht. Wenn er die Leiden dieser jetzigen Zeit vergoldet. Wenn er alles, was wir Schweres in diesem Leben durchmachen, nachher aufwiegt und uns überschüttet mit dieser wunderbaren, unvergänglichen Krone der Herrlichkeit. Es gibt für Jesus kein noch so störrisches Material, das er nicht zu Gold machen könnte. Und ich denke, spätestens dann, wenn wir eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen und wenn er uns belohnt, werden wir merken, es gibt keinen besseren Herrn, auf der ganzen Welt nicht, als diesen Herrn. Und es lohnt sich, diesem Herrn sein Leben zu geben, für diesen Herrn zu arbeiten, für diesen Herrn ein Bergsteiger zu sein. Mission ist ein Ergebnis der Liebe Gottes. Er liebt jeden Menschen so sehr, dass er seinen Sohn in die Mission gesandt hat. Das sagt uns der ganz bekannte Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Und dieser Sohn, Jesus, sendet uns. Also, nochmal zum Wiederholen. Gott, er hat uns so sehr lieb, die Welt, die Menschen, so sehr lieb, dass er seinen Sohn sendet. Jesus sendet uns, die Christen, die Gemeinde. Wohin sendet er sie? Zu einer verlorenen Welt. Zu Menschen, die diese Hoffnung brauchen. Menschen, die ewiges Leben brauchen. Menschen, die Gott brauchen. Und warum? Warum das alles? Damit diese verlorenen Menschen genauso zu Gott zurückkommen können, genauso mit Gott versöhnt sind, wie wir als Christen das sind. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Dafür hat Gott Jesus gesandt, dass genau das passiert. Mission kommt von Gott und Mission führt auch wieder zu Gott zurück. Mission umfasst also richtig gesehen die gesamte Aufgabe, wozu Gott uns, seine Leute, noch auf dieser Welt gestellt hat. Die Gemeinde ist das Instrument, das Gott nutzt, um Menschen mobil zu machen, zu schulen, auszurüsten, dass dann die Gläubigen in der Lage sind, die Welt mit der frohen Botschaft zu erreichen. Darum gibt es Gemeinde heute. Ich habe mal vor einiger Zeit so einen Kreislauf zusammengestellt, einen Kreislauf, der zeigt, dass wir jeder von uns irgendwo beantworten müssen, an welchem Punkt stehe ich. Da ist erstmal der Kontakt, den wir am Anfang bekamen, mit der frohen Botschaft, mit Gott. Und als wir auf die Botschaft geantwortet haben, auf diese frohe Botschaft, die Evangelisation, dann haben wir uns bekehrt zu Gott, haben Frieden mit Gott bekommen. Und dadurch kamen wir in die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Jetzt sind wir Jünger und lernen von Jesus. Was heißt es, als Christ auf dieser Welt zu leben? Wofür leben wir noch hier? Und wir merken, wir sollten Mitarbeiter sein. Mitarbeiter in der Gemeinde, Mitarbeiter in der Mission. Und diese Mitarbeit wiederum, bei der wir lernen, macht uns fähig, auch andere zu lehren. Wiederum, Jesus kennenzulernen. Und sich auf den Weg mit ihm zu machen. Und dann werden wieder Leute ausgesandt. Und es beginnt wieder von vorne mit dem Kontakt, mit dem Weitersagen der frohen Botschaft. Die Frage ist, wo stehst du an diesem ganzen Zirkel? In diesem Kreislauf, in den Gott uns hineinnimmt, wo stehst du? An welchem Punkt bist du angelangt? Gott möchte, dass es bei uns vorwärts geht. Nicht, dass wir irgendwo stehen bleiben. Wir sollen nicht stehen bleiben bei unserer Bekehrung. Das wäre falsch. Dann würden wir ständig Kinder sein, Babys. Jesus möchte reife Christen haben, die weitergehen, die den nächsten Schritt nehmen und sich weiter aufmachen, damit genau dieser Kreislauf sich schließt. 2. Timotheus 2, Vers 2 sagt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib jetzt an treue, in Klammer zuverlässige Menschen weiter, die fähig oder auf Deutsch gesagt qualifiziert sind, auch andere zu lehren. Das ist das, was Paulus dem Timotheus zuruft. Das ist das, was Paulus an Timotheus gelehrt hat. Der Timotheus war sein Kind, sein Schüler, sein Kinderstundenkind oder Jungschaler oder Teenager oder wer auch immer. Und er hat von Paulus gelernt. Und jetzt könnte Paulus sagen, brav gemacht, schön. Paulus sagt, nein, nicht brav gemacht. Er sagt, jetzt hast du es gelernt, jetzt bist du dran, jetzt musst du es weitergeben. Sonst ist das eine Sackgasse, sonst geht es nicht weiter. Sonst bleibt das Ganze stehen. Gib es weiter. Die Gemeinde, Entschuldigung, ist die Gesandte. Gott sendet die Gemeinde. Gott sendet uns Christen in dieser Welt. Und gleichzeitig, auch wie wir vorher gehört haben, ist Gemeinde die, die wiederum Leute aus ihrer Mitte aussendet. Gemeinde selber ist ein Stück weit Mission und hat Mission als Ziel. Aber genauso, wenn wir von Mission sprechen, haben wir auch gleichzeitig Gemeinde im Blick. Eine der Hauptaufgaben der Gemeinde ist, dass sie Mission in diese Welt bringt. Eine Hauptaufgabe von Mission ist, dass sie Gemeinde in diese Welt bringt. Und ihr merkt, dass beides gehört absolut zusammen. Paul Wagner schreibt in seinem Buch Ein Herz für Weltmission, dass vom Auftrag und Ziel Gottes her gesehen, dieses sich aufmachen und unterwegs sein mit der frohen Botschaft eigentlich die Existenzberechtigung ist eines jeden Christen. Darum sind wir noch hier. Es ist auch die Existenzberechtigung von jedem christlichen Werk, von jeder Gemeinde, von jeder Aktion, dass genau diese frohe Botschaft weitergetragen wird, damit mehr Leute dazukommen und diesen großen, wunderbaren Gott verherrlichen, dass die Familie wieder zusammengehört. Also mit anderen Worten gesagt, jeder Christ ist auch gleichzeitig ein Missionar. Und darum besteht die Gemeinde, auch hier in Traunreuth, aus lauter Missionaren. Und Mission ist das, was uns als Christen und auch als Gemeinde antreibt. Und ich denke, wenn wir das wieder neu entdecken, jeder für sich ganz persönlich, auch ich für mich, dann werden manche Schieflagen in unserem Leben, in der Gemeinde, in unserer Welt vielleicht gerade gerückt. Dann wird manches heil, wo wir vielleicht für manche falsche Ziele gelebt haben. Mission ernst genommen, macht aus einer Gemeinde das, wozu Gott sie gedacht hat. Und jetzt könnte man sich lange auslassen über die Gemeinde. Ja, die Gemeinde und die Gemeinde. Man könnte sich aber auch genauso lange auslassen über jeden Einzelnen von uns. Über mich, vielleicht auch über dich. Denn ein Mitarbeiter am verkehrten Platz daheim blockiert den Segen, dort, wo Gott ihn gerne hinschicken möchte. Er blockiert aber auch Gottes Segen hier in der Gemeinde, wo er noch sitzt, weil da gehört ein anderer hin. Er hat aber seinen Platz noch nicht geräumt. Mission muss überall geschehen, in der Gemeinde und natürlich auch außerhalb der Gemeinde. Ich denke, erst wenn wir bereit sind, das zu akzeptieren, dass Jesus unser Herr ist und dass er uns schickt als Missionare, dass dann gute Wege Gottes stattfinden, für uns persönlich, aber auch für andere, die mit uns zu tun haben. Jesus starb nicht nur für mich. Jesus starb auch nicht nur für dich. Wir haben gelesen in Johannes 3, Vers 16, Jesus starb für die ganze Welt. Was machst du mit diesem Sterben Jesu? Und darum ist auch Mission weniger ein Ruf in ein bestimmtes Land, nach Rumänien oder sonst irgendwohin, sondern ist Mission eigentlich erstmal ein Ruf in die Nachfolge mit Jesus. Ein Ruf in eine Beziehung mit ihm. Und jeder, der zum Glauben kommt, hat eigentlich in diesem Moment auch seinem Ruf als Missionar zugestimmt. Hat gesagt, ja, Herr Jesus, du hast mich gerettet. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, und jetzt, wo ich gerettet bin, schickst du mich zu anderen. Ich denke, wir müssen von diesem Denken, Gemeinde, das bin ich nicht, Missionar, das bin ich nicht, Ich denke, wir müssen von diesem Denken wegkommen. Jeder von uns ist ein Mitglied dieser Gemeinde, ein Teil der Gemeinde. Und jeder von uns ist auch ein Teil der Mission Gottes in dieser Welt. George Peters, der sehr, sehr viel über Mission geschrieben hat, er hat geschrieben, die Mission blüht, wo man den christlichen Glauben wahrhaftig kennt, sich ihm völlig hingibt, seine Kraft erfährt und in allen Bereichen gehorcht. Man könnte diesen Satz auch genauso mit Gemeinde sagen. Also die Gemeinde blüht wo? Wo man den christlichen Glauben wahrhaftig kennt, sich ihm völlig hingibt, seine Kraft erfährt und in allen Bereichen gehorcht. Ist das nicht schön? Hat Gott das nicht wunderbar gemacht? Jesus ist uns das größte Vorbild in dem, was Gott sich vorstellt, wie wir als Menschen auf dieser Welt leben sollen. Er ist der größte aller Missionare. Er ist auch der größte aller Gemeinde, Christen. Denn er hat uns das vorgelebt. So möchte Gott, dass wir miteinander leben sollen. Mit Menschen um uns herum. Mit Gleichgesinnten oder mit Andersgesinnten. In Gottes Augen ist sowohl Mission als auch Gemeinde gleich wertvoll. Römer 10, Vers 14 sagt, wie sollen die Menschen Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Wie sollen sie von ihm hören, wenn niemand ihnen Gottes Botschaft bringt? Das gilt sowohl für einen Missionar, der nicht vergessen darf, dass Gott ihn eigentlich gerufen hat, nicht den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen, dass Gott ihn nicht gerufen hat, Kinderheime zu gründen und so weiter, sondern dass Gott ihn erstmal gerufen hat, frohe Botschaft zu verkündigen. Und das ist auch genau der Satz, den Gott aber für jeden Christen hat. Nicht nur für einen in einem fremden Land. Wozu hat Gott uns gerufen? Um Gutes zu tun? Ja. Aber er hat uns erstmal gerufen, um gute Botschaft weiterzugeben. Denn vom Gutes tun werden die Menschen um uns herum nicht gerettet. Sie werden nur gerettet, wenn sie die frohe Botschaft für ihr Leben akzeptieren und wenn sie sie hören konnten. Und dazu hat Gott uns beauftragt. Peter Hane, der bekannte Nachrichtensprecher in Deutschland, er hat gesagt, und ich finde den Satz sehr gut, wem der Himmel gewiss ist, dem kann die Erde nicht gleichgültig sein. Wem der Himmel gewiss ist, dem kann die Erde nicht gleichgültig sein. Manchmal habe ich so den Eindruck, auch bei mir selber, dass ich mich auf den Himmel freue. Und ich denke, ach, eines Tages bei Jesus sein, dann ist alles, was irgendwie schwierig ist und was mir nicht gefällt, alles vorbei. Aber dann vergesse ich diesen zweiten Satz. Wenn mir der Himmel gewiss ist, dann ist mir diese Erde, diese Welt nicht egal. Die Menschen, die verloren sind. Gott sendet seine Diener, um Menschen die Möglichkeit der Rettung zu geben. Unsere Missionsgesellschaft, die Vereinigte Deutsche Missionshilfe in der Nähe von Bremen, hat eine Definition aufgestellt, wer ist eigentlich für sie als Gesellschaft ein Missionar. Und sie haben geschrieben, Missionar ist, wer berufen von dem Herrn Jesus Christus ausgesandt ist zur Ausbreitung der frohen Botschaft unter den Völkern. Ich frage mich mal, ist das eigentlich nicht jeder von uns? Berufen von dem Herrn Jesus Christus, ausgesandt, die frohe Botschaft den Völkern zu bringen? Die Frage ist nur, bin ich schon losgezogen oder sitze ich immer noch daheim in meinem bequemen Sessel und warte, bis einer zu mir kommt? Ein Fußballtrainer wurde mal gefragt, ob denn der Profifußball irgendeine Bedeutung hat für die Gesundheit eines Volkes. Ob die Leute in einem ganzen Land gesünder werden durch Profifußball. Er sagt, sehr wenig. Da haben wir die Situation, dass 50.000 Menschen, die dringend Bewegung bräuchten, Menschen zuschauen, die dringend Erholung brauchen. Und ein ähnliches Bild haben wir auch leider in der Mission. In vielen Gemeinden haben wir diese Situation, dass viele sich zurückgezogen haben auf die Zuschauertribüne und dass sie von Weitem beobachten, was da unten passiert. dass sie von weitem beobachten, wie ein Martin, wie ein Schorsch, wie ein Thomas oder andere sich abrackern, wie sie kämpfen, wie sie arbeiten. Und sie geben nur ihre Kommentare ab. Wissen wir eigentlich, dass Gott uns berufen hat, Akteure zu sein, nicht nur Zuschauer? Ich denke, wir müssen heute von dieser gleichgültigen Zuschauergesellschaft wegkommen zu Leuten, die nicht einfach wegsehen, die nicht einfach nur in die Ferne sehen, sondern die sehen, was Gott uns vor die Füße legt. Wir brauchen auch weniger Schiedsrichter heute, sondern wir brauchen mehr Stürmer, Menschen, die sich aufs Spielfeld trauen, die ihre Ärmel hochkrempeln, die sich einmischen. Wir brauchen Hoffnungsträger und Nichtbedenkenträger. Wir brauchen Leute mit einer Vision, mit einer Sicht für das, was Gott tun will. Leute mit Perspektive. Leute, auf die man sich verlassen kann und denen man vertrauen kann. Wir brauchen eigentlich viel weniger Angst- und Panikmacher. Die gibt es schon genug heute. Sondern wir brauchen Mutmacher. Das, was wir, was die Welt heute braucht, das bist du. Ein sehr schönes Bild, von dem ich gelesen habe, hat mich fasziniert. Ich habe gedacht, das stimmt. Es wurde einmal eine große Kirche gebaut. Und die war schon fast fertig. Und da kam so ein Spaziergänger vorbei und geht in die Kirche rein, um sich das anzugucken. Und denkt, hu, da hinter dem Altar, bei dem ganzen Bild, da muss aber noch einiges getan werden. Das ist ja noch nicht fertig. Diese Kirche sollte nämlich heißen Zum guten Hirten. Und man konnte dann ganz hinten an der Wand schon ein Bild erkennen von so einem guten Hirten. Da war schon der Kopf da, da war schon der Hut von dem Schafhirten und der Stock, mit dem er eben die Schafe auch leitet. Aber der ganze Rest hat gefehlt. Da waren keine Arme, keine Beine, kein Körper da. Man hat nur so vage erkennen können, dass da irgendwas ist. Und dann geht der Spaziergänger zu dem Baumeister und sagt, ja, lieber Baumeister, also bis nächsten Sonntag wird das aber nicht fertig, oder? Das ist noch ein Haufen Arbeit. Und da sagt der Baumeister, doch, das ist schon fertig. Er sagte, ja, wie fertig? Da fehlt doch noch alles, da fehlen noch die ganzen Arme und Beine und so. Sagt er, nein, das Bild bleibt, wie es ist. Den Leib Christi bilden lebendige Menschen. Diejenigen, die hier einmal zur Kirche gehen werden. Christen, die ihr Christsein wirklich ernst nehmen. Und dieser Bauführer hat recht. Wenn wir nicht die Füße sind, mit denen Jesus in diese Welt geht, wer dann? Wenn wir nicht die Ohren sind, mit denen Jesus auf das Elend dieser Welt hört, wenn wir nicht der Mund sind, der redet, wenn wir nicht die Hände sind, die zufassen und anpacken, dann sind wir daran schuld, dass Jesu Hände bei uns nicht heilen können, dass sie nicht mehr trösten können und nicht mehr zurechtbringen können. Weil Jesus möchte, dass genau wir das tun heute. Dass er in uns lebt, für andere. Der Feldherr und Staatsmann Wellington sagte mal in London, ob Mission praktisch oder unpraktisch ist, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, der Marschbefehl ihres und meines Königs heißt, geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker. Und es ist ein schlechter Soldat, der den Befehl seines Königs nicht respektiert. Und ich hoffe, wir wollen doch gute Soldaten Christi sein. Der bekannte Prediger Spurgeon hat es nochmal anders ausgedrückt. Er sagte, was würdet ihr von einem Engel denken, der vom Thron Gottes ausgesandt wird, um eine gute Botschaft auszurichten, der aber auf seinem Weg anfängt zu zögern oder sich sogar weigert zu gehen? Stellt euch mal vor, was gewesen wäre, als um Mitternacht der Gabriel und seine Genossen, also der Engel Gabriel und seine Genossen, den Auftrag erhielten, geht und singt auf den Feldern von Bethlehem. Da, wo die Hirten ihre Herde hüten. Und der Text, den ihr singen sollt, der heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Engel sich geweigert haben zu gehen? Oder dass sie von ihrem Herrn von diesem schweren Auftrag entbunden werden wollten, dass er das wieder zurücknimmt? Mit solch einem Lied? Mit solch einem gewaltigen Auftrag? Bei solch einem gewaltigen Herrn? Unsere Mission, die wir als Christen heute aufgetragen bekommen haben, ist nicht weniger wichtig und nicht weniger ehrenvoll als damals bei den Engeln. Eigentlich müssten wir sagen, unmöglich, da nicht zu gehorchen. Unmöglich, nicht loszugehen. In Deutschland, sagt man, gibt es ungefähr 4% evangelikale Christen. Also Christen, die die Bibel und das Leben mit Gott ernst nehmen. Deutschland ist darum, von der Statistik her gesehen, noch viel mehr ein Missionsland wie manche Länder aus der dritten Welt. Es gibt mehr Christen in Kenia, es gibt wahrscheinlich auch mehr Christen in China, es gibt mehr Christen in Korea und in anderen Ländern. Und die neuen Bundesländer in Deutschland sind die Bundesländer, die mit die unkirchlichsten Gebiete auf dieser Welt sind. Dennoch engagieren sich sehr wenige Christen in ihrem eigenen Land. Wo sind die Christen, die hinausgehen und ihre Mitmenschen erreichen? Inzwischen kommen Missionare nach Deutschland. Es gibt zum Beispiel 778, vielleicht sind es inzwischen schon mehr, Missionare aus Amerika. Es gibt schon über 350 Missionare aus Korea in Deutschland. Wo stehen wir in der Statistik? Was ist unsere Gemeinde für eine Gemeinde? Ist es einfach nur ein Club, wo man sich trifft, weil man gleiche Interessen hat? Oder ist es eine Rettungsstation für Verlorene? Was denken wir noch, wenn wir hier zusammenkommen zu einem Gottesdienst? Was denken wir über unser eigenes Leben? Der Peter Hane sagt in seinem Buch Schluss mit Lustig über unsere Zeit, unsere Gesellschaft: Hauptsache Gesundheit, Karriere, wohlgeratene Kinder und wohlgefüllte Konten. Wer so denkt, denkt nur an sich. Den nennt man eigentlich bei uns einen Egoisten. Ob solch ein Leben gut endet? Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch wir Christen uns auf solchen Dingen ausruhen und für solche Sachen leben. Ein 17-jähriger Schüler, der mit Glauben gar nichts am Hut hat, hat in einem Aufsatz geschrieben: Ein dickes Bankkonto, zwei Autos, ein Landhaus und eine Yacht. Mein Vater ist die Leiter des Erfolgs hochgeklettert und musste erkennen, dass sie nirgendwo hinführt. Man muss nur immer weiter klettern. Jetzt bekommt er es mit der Angst zu tun. Er leidet unter Depressionen und sein Alter macht sich bemerkbar. Auf dem Gipfel des Ruhms ist er ein gebeugter, verbrauchter alter Mann. Ich will nicht so werden wie mein Vater. Wofür leben wir, auch als Christen? Ich denke, Dinge, auch auf dieser Welt, auch in unserem Leben, bekommen einen anderen Wert, wenn wir das Ganze mal vom Ende betrachten. Wir sehen oft nur den nächsten Schritt. Aber wie sieht es aus am Ende? Es heißt nicht umsonst in Psalm 90: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns, das Ende zu sehen. Warum? Damit wir klug werden. Und klug werden heißt dann, im Sinn der Bibel, im Sinn von Gott, dass wir Gott in unser Leben hineinnehmen. Nicht nur ein bisschen, nicht nur einen Teil, sondern dass wir das deutlich und genau kalkulieren. Manchmal leben wir auch als Christen so ähnlich, wie der Münchner Komiker Karl Valentin gesagt hat. Der ist dann im Park spazieren gelaufen und hat dann Leute einfach angequatscht, so von der Seite, und hat sie gefragt: Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Manchmal habe ich den Eindruck, auch als Christen leben wir so. Wo wollen wir überhaupt hin? Mit unserem Leben, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Familie? Wo wollen wir eigentlich hin? Gefragt ist heute kein multireligiöser Eintopf, sondern christliche Eindeutigkeit. Nicht irgendwelche religiöse Leckerbissen, sondern biblisches Lebensbrot. Wir dürfen wieder neu stolz sein darauf, dass die Bibel die beste Botschaft aller Zeiten hat. Dass wir als Christen das beste Produkt haben, was es überhaupt an den Mann zu bringen gibt. Was bedeutet mir noch diese Botschaft vom Kreuz? Oder gibt es Dinge, die dieser Botschaft Konkurrenz machen? Ich denke, manchmal sollten wir uns auch als Christen nicht darauf konzentrieren, wesentlich mehr zu machen, sondern mehr Wesentliches. Aber was kann das denn sein? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann kriegen wir Antwort darauf. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder zu Gott zurückkehrte. Jetzt ist der Herr über alles. Einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen. Einige reden in Gottes prophetischem Auftrag. Und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie in Gottes Wort. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Wenn Jesus auf dieser Welt gekommen ist, um zu sterben und dann wieder in den Himmel zu gehen, und wir nicht gehen, dann war das eine Verschwendung. Dann war das eine Verschwendung. Denn er kam auf diese Erde und er ist wieder in den Himmel gegangen, weil er wollte, dass das weitergeht. Und wenn wir nicht für diesen Auftrag Jesu leben, dann ist auch unser Leben eine Verschwendung. Manchmal sind wir genauso wie die Jünger und gucken auch ins Blaue und fragen uns, Herr Jesus, warum hast du uns hier allein gelassen? Warum bist du gegangen? Was sollen wir hier? Wir sind so klein und hilflos. Wir haben keine Ahnung. Und dann muss auch uns der Engel sagen, wie damals den Jüngern, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel gegangen ist, er wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Die Frage ist dann, was bleibt mit der Zwischenzeit? Jesus ist gegangen, Jesus wird kommen. Was ist zwischendrin? Als ob der Engel hier den Jüngern sagen würde, ja, warum steht ihr noch hier? Ihr seid nicht berufen zum Rumstehen. Ihr seid berufen zum Gehen. Warum seid ihr nicht schon längst unterwegs im Auftrag des Herrn bis an die Enden der Erde? Jesus sagt in Johannes 17 in diesem Gebet, wo er für uns betet, für uns, die wir ihm gehören. Er betet hier zu seinem Vater im Himmel und er betet, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und er betet dann, dass das gelingt, dass es Menschen gibt, die an ihn glauben, dass es Menschen sind, die sich aufmachen. Und er betet dafür, dass sie den Willen Gottes tun. Jesus, manchmal frage ich mich, wie viel sieht man von Jesus durch mein Leben? Wahrscheinlich manchmal sehr wenig. Menschen kommen heute oftmals nicht zu einer Kirche, zu einer Gemeinde. Warum? Weil sie da in der Gemeinde nicht Jesus finden. Weil sie in dir und in mir nicht Jesus sehen. Und weil sie sagen, ja, wenn das nicht Jesus ist, dann will ich da auch nicht dazugehören. Wenn Christen so miteinander umgehen, dann kann mir das gestohlen bleiben. Jesus möchte durch uns durchleuchten, und zwar zu anderen Menschen hin. Manchmal lebe ich so, als ob mein Beten nicht Beachtung bekommt bei Gott, als ob es keine Auswirkungen hat. Manchmal lebe ich so, als ob durch mein Leben der Heilige Geist nicht betrübt werden könnte. Oder als ob durch mein Leben, wenn ich es missionarisch einsetze für Gott, dass sich nicht der ganze Himmel darüber freut. Manchmal denke ich immer nur, ach meine kleine Welt, ach wie ist sie doch so schön, oder manchmal denke ich, ach wie ist sie doch so schlecht und so schwer. Aber dass unser Leben Auswirkungen hat, bis in die Ewigkeit hinein. Viele Menschen heutzutage fragen, wo ist Gott denn? Wo ist Gott denn bei so viel Kriegen, bei so viel Arbeitslosigkeit jetzt in Deutschland? Wo ist Gott? Ich denke, die Frage müsste folgerichtig heißen, wo sind die Christen? Wo ist die Gemeinde heute? Durch uns sollen die Menschen sehen, wer Gott ist und wie er ist. Durch uns werden Menschen Gott bei der Arbeit sehen, Durch uns werden sie diese Frage beantworten. Wo ist Gott? Und manchmal denke ich mir, warum hat Gott dieses Risiko eingegangen? Uns, so kaputten Menschen, so Kleingläubigen, so ja, überhaupt nicht mutigen Menschen, diese frohe Botschaft anzuvertrauen und dann zu sagen, geht los. Wir, die wir stottern, die wir nach Worten suchen, die wir Dinge falsch formulieren, die wir uns falsch verhalten, aber Gott wollte es durch uns tun. Vielleicht eine Frage noch für euch, damit ihr nicht ganz einschlaft. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Da ist der Vater im Himmel, der sich sehnt, dass dieser Sohn doch wieder nach Hause kommt. Wann glaubt ihr, wann hat der Vater im Himmel diesen Sohn am meisten lieb gehabt? Wer kann das beantworten? Also ihr dürft ruhig laut antworten. Wann hat er ihn am meisten lieb gehabt? Immer, genau, das ist die richtige Antwort. Immer. Er hat ihn lieb gehabt, als er weggegangen ist, als er sich von Gott abgewandt hat. Er hat ihn lieb gehabt, als er bei den Schweinen war, als nichts mehr ging. Und er hat ihn auch lieb gehabt, als er nach Hause kam. Wann haben wir andere Menschen lieb? Wenn sie schön gewaschen sind? Wenn sie alle aufrichtig und ehrlich sind? Oder wenn sie ihr Geld verprassen mit Leuten, mit Huren ihr Geld zubringen, also verprassen mit irgendwelchen Nichtigkeiten. Gott hat uns immer lieb gehabt. Das heißt in Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns liebt. Die ganze Bibel, angefangen von 1. Mose Kapitel 3 bis Offenbarung 22, ist eine Liebesgeschichte Gottes, eines Gottes, der sich sehnt, dass seine Familie wieder zurückkommt. Und dieser Gott, der hat alles getan. Er hat seinen eigenen Sohn dafür gegeben. Und wenn wir das Ende anschauen, wenn wir Offenbarung 22 anschauen, dann sehen wir, am Ende ist Jubel da. Da ist Freude. Und wir werden wissen, egal wie schwer es wird auf dieser Erde für uns, am Ende ist Jubel. Am Ende ist Jesus der Sieger und wir mit ihm. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrlichkeit hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekamen, nicht länger für sich selbst leben. Ihr Leben soll jetzt Christus gehören, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Botschaft der Bibel ist eindeutig. Das Anliegen Gottes ist eindeutig. Die Frage ist es das auch für unser praktisches Leben? Setzen wir das um. Am Karfreitag hat Gott den Tod und den Teufel besiegt. Am Ostersonntag sehen wir, dass Jesus aufersteht, dass er Triumph feiert. Freitag war, Jesus starb für uns. Unsere Auferstehung kommt. Und was ist dazwischen? Was ist mit Samstag? In den USA, in Louisiana, gibt es ein Grab, das unter einer Eiche steht. Und da hat eine alte Oma auf ihren Grabstein draufschreiben lassen, ich warte. Ich warte. Worauf wartet sie? Sie wartet darauf, dass von diesem Freitag her über Samstag Sonntag wird. Dass Jesus triumphiert. Die Frage ist, wartest du auch? Und wenn, wie? Wer sich da noch gerne mehr auseinandersetzen möchte, es gibt dicke Bücher zum Thema Gemeinde, Gemeindebau nach biblischem Vorbild. Es gibt dicke Bücher über Mission, wo das genau erklärt wird, warum überhaupt Mission. Es gibt Bücher, die es praktisch machen, Menschen Fischer werden, wozu Gott uns berufen hat. Und es gibt tolle Erzählungen, die Mut machen, Aufbruch zu den Unerreichten, womit wir uns selber auseinandersetzen können. Kann es sein, dass Gott auch mich als Missionarin gerufen hat, als einen Kletterer, der geht bis an die Enden der Erde?